ein Text, den Jesus in dieser Situation, wo er das Abendmahl einsetzt, sagt. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ich befehle euch hier etwas. Befehl. Diejenigen, die gedient haben, wissen, wie weitreichend ein Befehl ist und wie schwerwiegend die Konsequenzen sind, wenn man einen Befehl nicht befolgt. Ja, Befehl ist Befehl. Ein Befehl gibt der Herr hier. Liebet einander. Also es ist nicht eine Option, eine schöne Dekoration, eine Möglichkeit, vielleicht, wenn es uns gefällt, wenn nicht, wenn es leicht ist oder so. Nein, er sagt, die Umstände spielen zunächst keine Rolle. Ich befehle euch hier etwas. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also nicht, dass unsere Gedanken irgendwo hinschweifen. Er macht das an seinem Lieben fest. Er sagt, schaut nach, wie ich es gemacht habe. Und so macht das ihr auch. Und dann sagt er, diese Liebe aber ist nicht das Ende, der Zweck, das Ziel, sondern das Ziel liegt noch darüber hinaus. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ihr habt das mitgekriegt jetzt, Frankreich hat beschlossen, dass jede Form von religiösem Symbol verboten ist, sichtbar getragen. Ja, und da habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe mich gefreut und habe mir gedacht, aber Liebe können sie nicht verbieten. Ja? Und die Frage, woran wir erkannt werden, ob wir Jesu Jünger sind, ist nicht an dem Kruzifix, das wir über der Tür hängen haben, weil das kann man auch abnehmen und jemanden damit erschlagen. Und es ist oft genug geschehen in der Geschichte. Daran werden wir nicht erkannt, an dem goldenen Kettchen, das wir um den Hals haben. Wir werden auch nicht an unserer Robe erkannt, an unserem würdevollen Auftreten, an unserer sonoren Stimme. An unserem So spricht der Herr. Ja, weil wenn der Herr nicht spricht, dann kannst du noch so viel So spricht der Herr sagen. Dann gilt für dich das Gebot, du sollst den Namen deines Herrn nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und wenn der Herr spricht, brauchst du gar nicht sagen, so spricht der Herr, da haut die Leute ohnehin vom Stuhl. Es fuhr ihnen durchs Herz. Und sie sagten, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist ein Zeichen davon, dass Gott spricht. Und ein Zeichen eines Christen ist nicht das Kreuz um den Hals oder eine besondere Kleidung, sondern das Zeichen eines Christen ist die Liebe. Daran werden allerdings die Leute erkennen, dass wir Jünger Jesu sind, dass wir Gemeinde Jesu sind, dass Gott lebt. Und das ist auch so ungewöhnlich, weil es immer weniger Liebe gibt. Immer mehr erkaltet die Liebe in vielen Menschen. Insofern haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Um diese Fragen kreisen unsere Gedanken. Und jetzt möchte ich euch eine Stelle lesen aus dem Philipperbrief. Philipper 1, 9 bis 11. Philipper 1, 9 bis 11. Paulus nimmt uns hinein in sein Gebetsleben und er betet für dich. Ihr kennt, manche von euch kennen Bob Sorge, gelegentlich betet er für mich und er macht das ähnlich. Er schreibt mir ein E-Mail, was er für mich gerade betet. Also Gott schickt dir ein E-Mail, was er gerade für dich betet. Um dies bete ich, dass deine Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. So, viele, ihr schaut alle so, als hättet ihr es nicht verstanden. Ja, ich habe es mal übersetzt mit der Message Bible und ihr könnt euch dann, wenn wir zum Abendmahl gehen, auch eine Karte mitnehmen, da ist der Text dann abgedruckt. Nehmt ruhig auch gerne zwei mit und gebt es wieder jemandem weiter. liebt nicht nur viel, sondern auch gut. Lernt so zu lieben, wie es angemessen ist. Ihr müsst euren Kopf dazu gebrauchen und eure Gefühle prüfen. Erkenntnis und alle Einsicht, ja? Das klingt so abgehoben. Ja, ihr müsst deinen Kopf gebrauchen, deine Gefühle prüfen. Damit du aufrichtig und intelligent liebst und nicht sentimental. Lebt ein liebevolles Leben, aufrichtig und vorbildlich. Ein Leben, auf das Jesus Christus stolz ist, überreich an Früchten. Lebt ein liebevolles Leben, aufrichtig und vorbildlich. Ein Leben, auf das Jesus Christus stolz ist, überreich an Früchten. Und jetzt der letzte Satz gefällt mir am besten. So macht ihr das Leben in Christus attraktiv für alle. Ihr bezieht jeden mit ein in die Herrlichkeit und den Lobpreis Gottes. Kann man besser verstehen, oder? Ich lese nochmal. Liebt nicht nur viel, sondern auch gut. Lernt so zu lieben, wie es angemessen ist. Ihr müsst euren Kopf dazu gebrauchen und eure Gefühle prüfen, damit ihr aufrichtig und intelligent liebt und nicht sentimental. Dass wir nicht einer Täuschung erliegen, als würden wir lieben und lieben dann doch nicht. Lebt ein liebevolles Leben, aufrichtig und vorbildlich, ein Leben, auf das Jesus Christus stolz ist, überreich an Früchten. So macht ihr das Leben in Christus attraktiv für alle. Ihr bezieht jeden mit ein in die Herrlichkeit und den Lobpreis Gottes. Oder im Römerbrief sagt Paulus, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die zwei Tafeln. Die 10 Gebote. Wer liebt, hat die 10 Gebote erfüllt. Und im Galaterbrief sagt Paulus, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Auch dein Glaube wird überhaupt erst wirksam durch Liebe. Ihr erlaubt mir dieses technische Bild dieses Zwei-Komponenten-Klebers. Kennst du den? Ja, so ultra-hart, zwei Tuben. Ja? Da hast du den Kleber und den Härter. Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Wird erst wirksam, wenn du Glaube mit Liebe zusammentust. Dann wird's hart. Dann hält es. Dann wird's gut. Dann wird es wirksam. Oder Jesus sagt, die Liebe ist wie die Türangel, in der sich die Tür dreht. Und die Tür sind die Gesetze. Die Liebe ist im Grunde das Zentrale. Bevor ich nun euch sage, euch vier Hilfestellungen, vier Möglichkeiten gebe, wie wir ein intelligentes Leben, ein liebevolles Leben führen, ein aufrichtiges, liebevolles Leben, möchte ich euch noch auf ein Geheimnis hinweisen, das vielleicht fast ein bisschen untergeht, wenn wir über Liebe nachdenken. Hier wird von Frucht gesprochen. Hier wird von Wachstum gesprochen. Das sind starke Bilder, die haben die Leute, die mit also in der Landwirtschaft waren und ständig damit zu tun hatten, natürlich verstanden. Aber wir, die wir damit jetzt nicht so unmittelbar zu tun haben, haben vielleicht nicht die ganze Dimension davon verstanden. Ich möchte kurz darüber reden, was denn das Geheimnis von Wachstum und Liebe, Wachstum und damit auch dieses liebevolle Wachstum, dieses Fruchtbringen ist. Die Voraussetzung, dass wir lieben, Jesus sagt es einmal, das Samenkorn, wenn es nicht stirbt, wenn es nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt loslässt, hasst, wird zum ewigen wird es zum ewigen Leben bewahren. Die erste Voraussetzung, wenn wir in Richtung Liebe denken, ist, dass wir bereit sind, Kontrolle aufzugeben. Die erste Voraussetzung für Wachstum ist Selbstlosigkeit. Und viele Gemeinden zum Beispiel wachsen deshalb nicht, weil da Menschen drin sind, die nicht bereit sind, Kontrolle aufzugeben, die nicht bereit sind, selbstlos zu sein, die nicht bereit sind, das, was da ist, zu teilen, die davon bedroht sind, Angst haben und sagen, dann komme ich zu kurz, dann reicht es nicht mehr für mich. Dann muss ich am Ende meine Gewohnheiten ändern, dann muss ich unter Umständen in bestimmten Bereichen zurückstecken. Und das ist auch der Grund, warum viele Ehen sich bewusst gegen Kinder entscheiden. Weil auch hier sind sie nicht bereit, zurückzustecken, aufzugeben, loszulassen, die Kontrolle aufzugeben. Ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meine Karriere, ich brauche meine Bestätigung, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und da stören die Kinder nur. Wer kann sich das heutzutage noch leisten, Kinder zu haben? Die schreien ja und machen alles unordentlich und rauben mir die Aufmerksamkeit meines Ehepartners und kein Wachstum, weil eine Bereitschaft, wie Jesus es sagt, zu sterben, loszulassen, aufzugeben, in diesen Prozess hineinzutreten, nicht da ist. Allerdings, wenn wir das tun, wenn wir bereit sind, das aufzugeben, treten wir hindurch, wir schaffen Leben, es entsteht Multiplikation, es entsteht Wachstum, es entsteht Frucht, es entsteht etwas total anderes. Etwas Neues, das ist auch mit dem Alten nicht zu vergleichen. Die Sonnenblumenkerne, die ich meinem Blaumeißchen verfüttere, ist nicht die Sonnenblume, die daraus wachsen kann. Was völlig anderes. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Ich möchte, dass ihr euch von diesem Bild leiten lasst, wenn es darum geht, zu lieben. Zu lieben bedeutet manchmal weinend hinzugehen und zu säen. Mit Tränen zu säen. Aber wenn wir anfangen, in dieser Ökonomie Gottes zu denken, werden wir mit Jubel eine Ernte heimbringen, die Vielfaches ist von dem, was wir gesät haben. Denn das zweite Prinzip von Wachstum ist Assimilation. Das heißt, wenn wir dieses Samenkorn in die Erde legen, geschieht etwas Besonderes. Durch Licht und Wasser und durch Nährstoffe beginnt ein Prozess in diesem Samenkorn und es nimmt auf und es wächst und gedeiht. Das Prinzip von Assimilation ist, dass du in der richtigen Umgebung, mit den richtigen Zutaten über dich hinaus wächst, etwas tun kannst, was du ohne dich selber gar, also aus dir heraus gar nicht tun könntest. So ein Prinzip haben wir zum Beispiel in der Luftfahrt. Der Mensch an sich kann nicht fliegen. Aber mit entsprechenden Leuten, mit entsprechender Technik, mit einer entsprechenden Umgebung kann er hier in Nürnberg abheben und in New York landen. Er kann über sich hinaus wachsen. Und dasselbe Prinzip ist in Christus möglich. Jesus ist dieser Nährboden, in den wir uns hineingeben. Und wenn Jesus sagt, in mir könnt ihr alles tun, dann heißt das, wenn du aus mir heraus deine Kraft nimmst, dann kannst du Dinge tun, die über deinen Möglichkeiten liegen, weil sie aus Gott kommen. Und das dritte Prinzip von Wachstum ist die Zellteilung. Eine Zelle teilt sich, zwei Zellen teilen sich, vier Zellen teilen sich, acht Zellen teilen sich. Ich zeig dir mal auf, was daraus kommt. Hier unten ist die Zeit. Hier oben ist die Anzahl der Zellen. Weißt du, warum Paulus sagt, werde nicht müde, glaub daran, denn zur bestimmten Zeit wirst du ernten, wenn du nicht ermattest? Das wird an diesem Bild ganz deutlich. Weil wir sagen, okay, ich glaube dem und wir gehen bis hierhin und sagen, es funktioniert nicht. Vielleicht bis hierhin, vielleicht bis hierhin, dann geben wir auf. Aber die Bibel sagt, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und diese Ernte ist zeitversetzt und geht dann aber steil hoch. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Das Wachstum ist eine Exponentialkurve. Das gilt in allen Bereichen. Geldanlage, kündige deine Lebensversicherung nicht, denn zur bestimmten Zeit wirst du ernten. Aber nicht am Anfang. Das sieht frustrierend aus, wenn du da guckst auf deinen Kontoauszug. Immer noch nichts, immer noch nichts, immer noch nichts. Und irgendwann macht es Zoom. Bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Es gibt eine positive Dynamik. Mit dem Reich Gottes ist es so wie mit einem Menschen, der Samen auf das Land wirft und er schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst und die Erde bringt von selbst hervor, zuerst Gras, dann Ähren, dann vollen Weizen in den Ähren. Zunächst Gras, dann Ähren, dann vollen Weizen. Allerdings gibt es das natürlich auch negativ, diese negative Dynamik. Zunächst merkst du gar nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Zunächst merkst du gar nicht, dass du von Jesus abgewichen bist. Zunächst merkst du gar nicht, dass du Hass und Misstrauen säst. Und plötzlich baut sich das auf und du fragst dich, was ist denn jetzt los? Was ist denn das für eine Welle, die da über mich rüberschwappt? Und es ist tatsächlich so, dass die Bibel das als Bild gebraucht. Sie sagt, der Mensch ist wie so ein Wassertropfen, der hat keine starke Struktur, der ist schnell in die falsche Richtung bewegt, schnell in Bewegung mit anderen, baut sich zur Welle auf, baut sich zu Wellen auf, baut sich zur schweren See auf, zerstört. So einen Aufbau haben wir erlebt im Dritten Reich. Und dann sagt die Bibel, der Gerechte kann in dieser Phase kaum etwas dagegen antun. Das bricht und du musst eigentlich fast abwarten, bis das zerbrochen ist und wieder Ruhe einkehren, dann kannst du wieder aufbauen. Wenn die Grundpfeiler umgerissen sind, was richtet da der Gerechte aus? Und umso mehr möchte ich euch ermutigen, auch in unserer gesellschaftlichen Situation, es ist die Zeit, dass wir Christen aufstehen. Und dass wir Christen das formulieren, was Jesus immer schon gesagt hat. Auch in unsere Gesellschaft hinein. Ich möchte mal sagen, das wäre die Antwort. Jesus ist tatsächlich auch hier die Antwort. Mich ermutigt diese Kurve sehr. Ich halte mich da viel dran fest. Ich sage, die Bibel hat recht, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich vertraue dem, dass wenn ich in Jesus hineinsehe, wenn ich in Jesus, aus Jesus heraus die Liebe nehme, wenn ich diesen Weg gehe, dann werde ich ernten, ich werde diese versprochenen Resultate in Jesus erleben. Wie können wir nun aufrichtig lieben? Können wir nun intelligent lieben? Das erste ist, in deinem Verhalten, in deiner Überzeugung, aufrichtig und ehrlich sein. Integrität, Redlichkeit bedeutet zu einem Ganzen zusammenschließen, miteinander verbunden, sein Gesundheit, Unversehrtheit. Vielleicht denkst du dir, ja, was hat das eigentlich jetzt mit Liebe zu tun? Aber ich sagte ja, Liebe ist kein Gefühl, sondern Liebe ist eine Handlung, die man befehlen kann. Gefühle kann man nicht befehlen. Wenn Jesus sagt, ich befehle dir zu lieben, dann muss Liebe eine Tat sein und kein Gefühl. Weil ich kann zu dir nicht sagen, sei fröhlich. Ich kann nicht zu dir sagen, hör auf, traurig zu sein. Ich kann nicht dir befehlen, lieb den. Das geht nicht. Aber ich kann zu dir sagen, sei aufrichtig. Sei ehrlich. Ehrlichkeit ist eine authentische Art und Weise zu tun, das, was wir sind. Wir selbst zu sein in der Beziehung zu anderen. Wenn du nicht ehrlich bist zu deinen Mitmenschen, dann bist du auch nicht ehrlich zu Gott. Denn wie kannst du Gott gegenüber ehrlich sein, aufrichtig sein, wenn du zu deinem Bruder und deiner Schwester nicht aufrichtig bist? Könnte es sein, dass du Gott gegenüber auch Masken trägst? Versuchst, etwas zu verbergen? So ein bisschen wie Adam, der versuchte, sich hinter dem Busch zu verstecken, ja? So als wenn Gott das nicht sehen würde, wo er ist. Ja? Weil du dich schämst. Wer sagt, dass er im Licht ist, wer sagt, 1. Johannes 2, Vers 9, wer sagt, dass er im Licht ist, in einer redlichen Beziehung zu Gott lebt und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Gegensatz von Redlichkeit und Aufrichtigkeit ist Betrug. Und die Gefahr beim Betrug ist, dass in dieser Täuschung es uns von unseren Ängsten und unseren Fragen wegbringt. Die verdrängen wir, die versuchen wir gar nicht zu lösen. Die Wahrheit, da haben wir immer noch diese Ängste, da haben wir immer noch diese Befürchtungen, aber die Wahrheit führt uns hindurch. Die Wahrheit klärt die Fragen und Ängste. Es gibt viele Menschen, die können in die Gemeinde gehen, Jahr für Jahr, und die können nicht in ihrem Glauben wachsen, weil sie die Stimme, die sie hören, Jesus, dieser Stimme nicht gehorchen. Sie verstehen gar nicht, was Gott zu ihnen sagt. Es ist besser, Gott ehrlich anzustreien, als ihm Lobpreis zu flüstern. Liebe hat sehr viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Liebe hat sehr viel zu tun mit: ich bin mit dir aufrichtig und ehrlich, so wie ich bin. Liebe hat sehr viel damit zu tun, aufrichtig und ehrlich Gott gegenüber zu sein. Es ist besser, Gott ehrlich anzuschreien, als ihm in falscher Weise Lobpreis zu flüstern. Warum haben wir diese Ausstrahlung nicht in unserer Gemeinde? Warum haben wir diese Ausstrahlung nicht in unserer Gesellschaft? Wollen wir den Preis nicht zahlen? Wollen wir immer nur zuhören, ohne irgendetwas zu tun? Oder rennen wir los und meinen, etwas gehört zu haben und haben doch gar nichts gehört? Jesus hatte dieses Problem in der Vergangenheit auch. Er hat gesagt, ihr habt Ohren zu hören, aber ihr hört nicht. Ihr habt Augen und ihr seht nicht. Das Erste ist also, dass du dich fragst, bin ich aufrichtig und wahrhaftig und integer als Mensch im Umgang mit anderen Menschen und dann auch im Umgang mit Gott? Liebe ich wirklich den Bruder und die Schwester, so wie ich Gott liebe? Oder betrüge ich mich hier? Dringt die Wahrheit so zu mir durch, dass sie mich durch meine Ängste und Fragen hindurchträgt? Oder versuche ich durch Betrug dem Ganzen immer wieder auszuweichen, es zu verschieben auf morgen? Von dem wir ja sicher wissen, dass morgen kommt. Wir haben ja noch alle Zeit der Welt. Wir können ja das alles gerne auf morgen verschieben. Aber Gott sagt, ich bin nicht im Morgen zu finden, sondern ich bin im Heute da. Jetzt bin ich da. Heute Schiebt es nicht auf morgen. Das zweite ist ansteckende Begeisterung.
Kommt von dem, an das du glaubst. Und du bist nie begeistert über etwas, von dem du nicht voll überzeugt bist. Überleg dir doch mal, als du das erste Mal deine Frau oder deinen Mann gesehen hast, wie begeistert du da warst. Über diesen Menschen. Ja, man konnte dich kaum davon abhalten, nur darüber zu reden. Ständig hast du davon geredet. Wie toll dieser Mensch ist. Wie begeistert du bist. Und wenn jetzt die Begeisterung weg ist, warum ist sie weg? Du schaust woanders hin. Bist über jemand anderes begeistert. Begehrst was anderes. Glaubst was anderes. Bist von etwas anderem überzeugt. Jeder Mensch ist begeistert von irgendetwas. Aber du kannst nicht von Jesus begeistert sein und vom Mammon. Du kannst nicht von dieser Frau begeistert sein und von einer zweiten. Das geht nicht, sagt Gott. Liebe hat sehr viel mit Begeisterung zu tun. Liebe hat etwas davon zu tun, nicht ständig zu nörgeln, zu kritisieren und herabzuwürdigen, sondern aufzubauen, zu stärken, anzuschauen, heraufzuwürdigen, sich zu freuen, dran zu glauben. Das Dritte, wie du Liebe ausüben kannst, ganz konkret liebevoll sein kannst, ist die Qualität deiner Arbeit, die du tust. Wenn du dich fragst, wie kann denn diese Liebe sichtbar werden von Montag bis Freitag? Ihr kennt das alle, das ist liebevoll gedeckt. Ein Tisch ist liebevoll gedeckt. Woran erkennt man, dass ein Tisch liebevoll gedeckt ist? Dass da Teller drauf sind und Gabel und Messer und Tassen. Auf jedem Tisch drauf, der gedeckt ist. Wenn man davon spricht, dass er gedeckt ist, dann erwartet man, dass da Messer und Gabel ist und Teller und Tasse und all sowas. Woran erkennt man, dass der Tisch liebevoll gedeckt ist? Woran erkennt man die Liebe in diesem gedeckten Tisch? Ein Blümchen, eine Kerze. Eine Farbharmonie. Die Details machen das. Die Details. Die Kleinigkeiten. Nicht das Grobe, es sind die Kleinigkeiten, die das kommunizieren, dass das mir wichtig ist, dass es nicht wurschtig ist und oberflächlich getan. Es ist tatsächlich so, dass die kleinen Dinge nicht nur wichtig sind, sondern alles bedeuten. Du kannst das selbst an dir fühlen, wenn dir jemand eine kleine Aufmerksamkeit macht. Es geht ja nicht darum, dass er dir irgendwelche Werte schenkt, aber diese kleine Aufmerksamkeit deutet doch an und bedeutet so viel. Ja, wenn du, nämlich noch als Irmgard und ich verlobt waren, da habe ich ihr so ein kleines Herz ausgeschnitten und habe ich lieb dich drauf geschrieben und ihr einen Brief geschickt. Ja. Kleinigkeit. Und das Letzte, wende dich den Menschen zu. Achte andere Menschen hoch. Achte andere Menschen höher als dich selbst. Und tritt ihnen auf einer emotionalen Ebene entgegen. Wenn du einem Menschen begegnest, höre ihm zu. So zeigst du ihm Liebe. Der Schwätzer redet über andere. Einfach. Das Kennzeichen einer guten Firmenweihnachtsfeier. Man redet über Menschen, die nicht da sind. Zieht über Leute her, die alle lustig finden. Da gibt es so ein Kommen gemeinsamen Menschen, über den man. Der Langweiler redet ständig über sich. Der aufmerksame Gesprächspartner hört dir zu und redet mit dir über dich. Hör mir zu. Das war in der Werbung, ja? Ich brauche noch zwei. Kannst du mir eins geben? Ja. Wir haben nämlich vier Ohren, aber ich will jetzt nur über dieses eine Ohr reden. Ja? Jeder Mensch hat eigentlich fünf Ohren, aber ich möchte über dieses eine Ohr reden. Hör mir zu. Bitte höre, was ich nicht sage. Lass dich nicht von mir narren. Lass dich nicht durch das Gesicht täuschen, das ich mache, denn ich trage Masken. Masken, die ich fürchte abzulegen. Und keine davon bin ich. So tun, als ob, ist eine Kunst, die mir zur zweiten Natur wurde. Aber lass dich dadurch nicht täuschen. Ich mache den Eindruck, als sei ich umgänglich, als sei alles heiter in mir. Ich mache den Eindruck, als brauche ich niemanden, aber glaub mir nicht. Mein Äußeres mag sicher erscheinen, aber es ist eine Maske. Darunter bin ich verwirrt in Furcht und allein. Aber ich verberge das. Ich möchte nicht, dass es irgendjemand merkt. Beim bloßen Gedanken an meine Schwächen bekomme ich Panik und fürchte mich davor, mich anderen überhaupt auszusetzen. Gerade deshalb erfinde ich verzweifelt Masken, hinter denen ich verbergen kann. Eine lässige Fassade, die mir hilft, etwas vorzutäuschen, die mich vor dem wissenden Blick sichert, der mich erkennen würde. Dabei wäre dieser Blick meine Rettung. Und ich weiß es. Wenn es jemand wäre, der mich annimmt und mich liebt, das ist das Einzige, das mir Sicherheit geben würde. Ich möchte, dass du weißt, wie wichtig du für mich bist, wie sehr du aus mir den Menschen machen kannst, der ich wirklich bin, wenn du willst. Bitte, ich wünschte, du wolltest es. Bitte übergehe mich nicht. Es wird nicht leicht für dich sein, die lang andauernde Überzeugung, wertlos zu sein, schafft dicke Mauern. Je näher du mir kommst, desto blinder schlage ich zurück. Ich wehre mich gegen das, wonach ich schreie. Aber man hat mir gesagt, dass Liebe stärker sei als jeder Schutzwall, und darauf hoffe ich. Wer ich bin, willst du wissen? Ich bin jemand, den du sehr gut kennst und der dir oft begegnet. Es ist von Tobias Brocher. Es gibt es als Karte auch hier vorne. Wenn du es mitnehmen möchtest, kannst du es in deine Bibel legen. Wende dich Menschen zu. Liebe muss ganz praktisch werden. Amen.